7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und gemeinsam schauen wir dieses Mal auf die Themen der Kalenderwoche 34. Die bringt frische Zahlen von der Hamburg Commercial Bank, vom US-Einzelhandelskonzern Walmart und die Notenbanker-Prominenz, die trifft sich in Jackson Hole. Zunächst aber schauen wir auf ein Unternehmen, das gerade Hochsaison hat. Es vergeht gefühlt kaum ein Tag, an dem nicht irgendjemand vom gerade beendeten oder kurz bevorstehenden Urlaub berichtet. Und passend dazu hat der Reisekonzern TUI frische Zahlen vorgelegt, wie die ausgefallen sind. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Philipp Habdank, Reporter bei der Börsenzeitung und sonst beheimatet bei unserem Schwester-Podcast Beyond Billions. Schön, dass du mal bei uns vorbeischaust. Hallo Philipp.
Hallo Sabine.
Philipp, das Geschäftsjahr der TUI geht bis Ende September, das heißt 9 Monate sind bereits rum. Was zeichnet sich denn ab?
Die TUI wird tatsächlich optimistischer. Also wir haben ja in der laufenden Berichtssaison schon eine Reihe von Gewinnwarnungen gesehen. Und im Gegensatz dazu hat sich TUI jetzt für das laufende Geschäftsjahr höhere Ziele gesetzt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern, das soll nun um 9-11% vorankommen. Vorher war ein Anstieg von 7-10% avisiert, jeweils zu konstanten Wechselkursen.
Also ein bisschen mehr Optimismus. Worin begründet er sich denn?
TUI stützt ihre Zuversicht vor allem auf die ertragsstarken Segmente, also Hotels und Resorts, sowie auf Kreuzfahrten. Die haben Rekordergebnisse vorzuweisen, während das Umfeld im größten Konzernbereich Märkte und Airlines da allerdings weiterhin herausfordernd bleibt, wie es hieß. Wenn wir das mal in Zahlen ausdrücken, Ende Juni lag das bereinigte EBIT bei 199 Millionen Euro und im laufenden Geschäftsjahr haben Hotels und Kreuzfahrten ganze 80% zu diesem bereinigten EBIT beigetragen. Also da weiß man, wo es herkommt.
Das heißt, man kann also auch sagen, die Reisefreude ist weiterhin ungetrübt, trotz aller Konflikte und Schwierigkeiten?
Ja, insgesamt ist sie ungetrübt, aber einige Regionen leiden natürlich. Im deutschen Markt gibt es weniger Buchungen für Ziele im Nahen Osten und auch die Nachfrage für die USA ist schwächer. Unter anderem wegen der strengeren Einreisebestimmungen, die schrecken offenbar manche Touristen ab. Diese Rückschläge, die kann TUI aber durch das weltweite Angebot und durch die Erfolge im Kreuzfahrtgeschäft ausgleichen, wie wir eben schon gehört haben. Es wird also weiterhin gereist, aber häufiger kurzentschlossen. Und laut TUI-Auswertung gibt es einen Trend zu späteren Buchungen. Also auch ein Indiz dafür, dass man eher spontan in Urlaub fährt.
Jetzt will ja die TUI auch, hat sie angekündigt, an der Kostenschraube noch ein wenig drehen. Was weiß man denn dazu schon?
Da weiß man, Konzernchef Sebastian Ebel hat angekündigt, dass Fortschritte bei der Digitalisierung und der Ausbau der Vertriebsplattform künftig, Zitat, erhebliche Kosteneinsparungen bringen sollen. Auch die Wettbewerbsfähigkeit soll steigen, zum Beispiel bei neuen Angeboten wie individuellen Städtetrips. Details zu den Einsparungen will das Unternehmen aber erst im Dezember offenlegen. Eins hat Ebel aber bereits jetzt schon betont, es soll keinen, wieder ein Zitat, disruptiven Stellenabbau geben. Stattdessen will man mit natürlicher Fluktuation arbeiten.
Also, da wird sich noch ein bisschen was bewegen. Danke dir, Philipp. Bis hierhin, wir sprechen gleich noch weiter. Kommende Woche richten sich die Blicke der Finanzwelt zunächst auf Wyoming. Von Donnerstag bis Samstag findet da das Jackson Hole Symposium statt. Und das hat einige brisante Themen auf der Agenda. Welche das sind, darüber spreche ich heute mit Martin Pirkel, währungspolitischer Korrespondent der Börsenzeitung. Schön, dass du da bist, Martin.
Hallo Sabine.
Martin, Wyoming, muss man sagen, ist jetzt üblicherweise nicht der Nabel der Finanzwelt. Aber einmal im Jahr rückt der Ort in den Fokus. Erklär doch vielleicht zunächst mal, was ist denn das für ein Treffen, was da stattfindet?
Ja, gerne. Genau, einmal im Jahr, nämlich immer im August, geht der Blick der gesamten Notenbankwelt mindestens und teilweise auch darüber hinaus eben nach Jackson Hole in Wyoming. Da findet nämlich die wichtigste Notenbankkonferenz der Welt statt, organisiert von der Fed in Kansas. Und da kommen dann Notenbanker aus aller Welt zusammen. Dieses Jahr zum Beispiel reist auch unter anderem Bundesbankpräsident Joachim Nagel an. Aber neben Notenbankern kommen auch Ökonomen, CEOs von Unternehmen, Politiker, also breit gemischt.
Und warum pilgern die jetzt alle ausgerechnet nach Wyoming?
Ja, da gibt es eine Anekdote. Ich muss zugeben, ich weiß nicht genau, wie viel Wahres dran steckt, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass da ein wahrer Kern dran ist. Die Anekdote lautet, dass es am ehemaligen FED-Vorsitzenden Paul Föckler liegt, der nämlich als Hobby Fliegenfischen hatte. Und in der Ecke in Jackson Hole in den Bergen kann man offenbar sehr gut Fliegenfischen. Und dann konnte das sozusagen in den Pausen oder dann wahrscheinlich eher am Abend seinem Hobby nachgehen. Ob es wirklich stimmt, wie gesagt, kann ich nicht sagen, aber gut vorstellbar. Aber auf jeden Fall ist es eine sehr schöne Ecke mit immer auch schönen Bildern mit den Notenbänkern vor den Bergen dort. Eine gute Kulisse auf jeden Fall.
Neben dem landschaftlichen Reiz gibt es auch einige inhaltliche Highlights in diesem Jahr. Das Leitthema des Ganzen, das lautet Jobmarkt im Wandel. Was sind denn das für Aspekte, mit denen sich da die Gesandten befassen?
Ja, da wird es wahrscheinlich vor allem um zwei Punkte gehen. Das große Thema wird KI sein, wie sich das auf dem Arbeitsmarkt auswirkt, welche Stellen fallen dadurch weg, welche kommen vielleicht neu geschaffen, natürlich auch relevant für eine Notenbank, wie wirkt sich das auf die Löhne aus. Da werden dann Forschungspapiere vorgestellt und diskutiert und für die FED eben auch von besonderer Bedeutung, da sie neben dem Inflationsmandat ja auch ein Arbeitsmarktmandat hat Richtung Vollbeschäftigung. Aber neben KI spielt natürlich auch der demografische Wandel eine Rolle, wobei man da sagen muss, in den USA tatsächlich weniger als in Europa. Zum Beispiel, wenn wir jetzt das Durchschnittsalter vergleichen, in Deutschland und in den USA sind die Amerikaner tatsächlich 10 Jahre jünger, was vor allem in der Einwanderungspolitik liegt. Wobei auch da haben wir jetzt einen Wechsel erlebt unter Trump. Von daher, wenn es dabei bleibt, wird sich auch im demografischen Wandel was tun in den USA.
Jetzt ist ja immer ein besonderer Höhepunkt die Rede von Jerome Powell. Der hat ja Jackson Hole in der Vergangenheit auch schon mal dazu genutzt, um die ein oder andere recht folgenreiche Entscheidung rauszuhauen. Was können wir denn in diesem Jahr vom Fed-Chef erwarten?
Ja, also auf jeden Fall sehr gut ausgewählte Worte, weil ich habe mir mal sagen lassen, dass er quasi gesamte erste Augusthälfte an dieser Rede arbeitet. Und in diesem Jahr wird auch besondere Aufmerksamkeit drauf liegen. Zum einen ist es seine letzte Rede als Fed-Chef in Jackson Hole. Und zum anderen sind wir jetzt gerade aber auch in einer Schwelle, wo die Geldpolitik vielleicht einen Richtungswechsel vollzieht. Bei der letzten Zinssitzung hatte Paul ja noch eher hohe Hürden dargestellt für eine Zinssenkung. Seitdem gab es den Arbeitsmarktbericht, der sehr enttäuschend ausgefallen ist und auf Schwächen am Arbeitsmarkt hingedeutet hat. Und jetzt ist die große Frage, inzwischen haben sich jetzt an den Finanzmärkten die Erwartungen gedreht in Richtung Zinssenkung. Und jetzt ist die Frage, wird er das eben bestätigen oder nicht? Und da, wenn wir tatsächlich ein Jahr zurückblicken, dann hatten wir eine ähnliche Situation, nämlich da hat er dann nämlich die Zinswende damals eingeleitet. Im Anschluss an diese Rede gab es dann 3 Zinssenkungen, insgesamt 100 Basispunkte. Und vielleicht erleben wir diesmal tatsächlich was Ähnliches.
Wann könnte dann ein Zinsschritt konkret anstehen?
Auf der nächsten Zinssitzung am 18. September wird erwartet, dass es da schon eine Zinssenkung gibt. Außer der Arbeitsmarkt, der bis dahin kommt, würde nochmal komplett neu drehen, was aber eher unwahrscheinlich ist. Dann dürfte es eine geben und die Frage ist dann eher 25 oder gar 50 Basispunkte. Auch bei der letzten Einleitung der Zinssenkungen ist die Fed mit 50 Basispunkten eingestiegen. Möglich, dass es diesmal so kommt oder auch nicht, weil wir eben die Inflationsdruck durch die Zölle noch haben. Auch da kann man vielleicht eine Indikation von Paul erwarten.
Jetzt kann man schlecht über Jerome Powell sprechen, ohne auch seine aktuelle Fehde mit dem US-Präsidenten aufzugreifen. Donald Trump hat ihn mehrfach öffentlich angezählt. Das ist jetzt natürlich kein Teil des offiziellen Programms in Jackson Hole, diese Debatte, aber da wird man ja bei der Teilnehmerschaft um das Thema wahrscheinlich auch nicht rumkommen, oder?
Nee, auf gar keinen Fall. Also mindestens mal im inoffiziellen Teil wird darüber debattiert werden, wie es weitergeht mit der Nachfolge von Paul, aber auch generell um das Thema Unabhängigkeit der Fed, wie bedroht sie sein dürfte. Inwiefern es ins offizielle Programm kommt, das muss man mal sehen. Halte ich aber auch nicht für ausgeschlossen, wenn wir nämlich jetzt an Sintra denken in diesem Jahr, die Sitzung, die Geldpolitische Forum der EZB in Portugal. Da gab es auch so einen Moment, wo Lagarde Paul eben demonstrativ den Rücken gestärkt hat und wo es großen Applaus gab und sowas Ähnliches könnte es natürlich nochmal in Jackson Hole geben, dass da auch nochmal die Notenbank-Community klar macht, dass sie für eine unabhängige Fed eintritt, auch wenn sie natürlich letztlich das nichts zu entscheiden hat.
Aber sozusagen eine symbolische Bekundung.
Genau.
Jetzt haben wir ja hier auch schon mal darüber gesprochen, dass die Nachfolge von Powell ansteht. Du hast schon gesagt, als Fed-Chef ist es sein letztes Jackson Hole Symposium. Die Amtszeit läuft bis Mai 2026. Das ist ja auch ein Thema, was für ordentliche Debatten sorgt. Was kann man denn im Moment sagen? Wer ist denn noch im Rennen um diese Nachfolge?
Ja, das ist gar nicht so ganz einfach zu behandeln, weil es auch immer wieder schwankt, weil auch, wir kennen ja Trump, auch gerne mal seine Aussagen widersprechen, aber ein paar Sachen, die scheinen sich schon so ein bisschen zu verfestigen. Zum einen scheinen es zwei, hat er schon Trump mehrfach gesagt, zwei Kevins in der engeren Auswahl zu sein. Die hat er zwar nicht namentlich genannt, welche es genau sind, aber das dürfte ziemlich sicher Kevin Hassett zum einen sein, das ist wirtschaftlicher Berater von Trump. Und der zweite Kandidat Kevin Warsh, ein ehemaliges FED-Mitglied, der könnte also wieder zurückkommen. Und ein dritter Name, der immer oft gehandelt wird, ist Christopher Waller, der aktuell im FED-Direktorium sitzt und der einer der größten Befürworter für Zinssenkungen derzeit ist, was ja Trump schon lange vehement fordert. Und da gibt es auch die Spekulation, dass Waller deswegen so stark darauf dringt, weil er eben sich beliebt machen will bei Trump für den Posten. Muss nichts dran sein. Ich glaube tatsächlich eher, dass er das aus ökonomischen Gründen argumentiert, indem er eben die Arbeitsmarktrisiken höher gewichtet als die Inflationsrisiken derzeit. Aber zumindest ein Gerücht, was immer wieder rumläuft. Also das sind so drei Kandidaten. Und dann dürfte es aber noch ein paar andere geben. Wer wohl raus ist, ziemlich sicher, ist Scott Bessent, der aktuelle US-Finanzminister, der auch an der Suche für den Nachfolger von Paul beteiligt ist. Der hat klargestellt, er möchte in seinem aktuellen Job bleiben.
Also noch dreht sich das Personalkarussell. Wir sind gespannt, wer es am Ende wird. In der kommenden Woche erstmal noch als FED-Chef letztmalig Jerome Powell vor Ort in Jackson Hole beim Economic Symposium. Am Donnerstag geht es los und dann 3 Tage Notenbank-Elite in Wyoming. Das war der Blick vorab auf die Themen, die da wichtig werden. Und ich sage herzlichen Dank, Martin Pirkel, währungspolitischer Korrespondent der Börsenzeitung. Schön, dass du da warst.
Sehr gerne.
In der Bankenwelt wird es dann am Donnerstag in Hamburg interessant. Da will die Hamburg Commercial Bank zeigen, wie ihr erstes Halbjahr geschäftlich gelaufen ist. Philipp, die Bank will in diesem Jahr ja wieder eine Gewinnsteigerung vorlegen.
Ja, und die Erwartungen, die sind gar nicht mal so klein. Also letztes Jahr hatten die einen ordentlichen Dämpfer, 42% weniger Vorsteuergewinn. Am Ende stand noch 248 Millionen Euro. Für das laufende Jahr hat die Bank eine Gewinnsteigerung auf über 300 Millionen in Aussicht gestellt.
Jetzt wird die Bank ja im Moment noch maßgeblich von den US-Finanzinvestoren um Cerberus und J.C. Flowers beherrscht. Aber der Banken-CEO Luc Popelier, der schaut auch schon über das laufende Jahr hinaus, ne?
Genau. In den kommenden 2 Jahren will sich die Hamburg Commercial Bank stärker auf Kerngeschäfte ausrichten, um eben profitabler zu werden und damit auch die Chancen auf einen Verkauf zu steigern, denn Private Equity Investoren wollen ja immer irgendwann aussteigen. Mehrere Geschäfte sollen deshalb eingestellt werden.
Welche sind das?
Die Bank, die will sich zum Beispiel aus dem internationalen Immobilienfinanzierungsgeschäft zurückziehen, außerdem aus der Flugzeugfinanzierung sowie aus dem Bereich Asset-Backed Lending. Popelier hat das Abbauvolumen auf etwa 3,5 Milliarden Euro beziffert. Und das wiederum entspricht rund 10% der Bilanzsumme der Bank. Damit soll dann auch ein ziemlich üppiger Stellenabbau einhergehen. Die Rede ist hier von rund 1/5 der Arbeitsplätze, die abgebaut werden sollen. Ende 2024 lag die Zahl der Vollzeitstellen bei 934. Das heißt, die HCOB wird künftig mit knapp 200 Stellen weniger auskommen.
Jetzt könnte man sich grundsätzlich ja statt einem Verkauf auch einen Börsengang vorstellen. Ist das denn auch eine Option?
Also einen Börsengang hat Popelier im April in einem Interview mit der Börsenzeitung nicht ausgeschlossen. Er hat aber auch klargestellt, dass er einen Verkauf an einen strategischen Investor für deutlich wahrscheinlicher hält. Und auch die Oldenburgische Landesbank galt ja auch sehr lange als IPO-Kandidat, ist kürzlich an die französische Crédit Mutuel verkauft worden und halt eben nicht wie zuvor kolportiert an die Börse. Das Umfeld ist einfach schwierig.
Ebenfalls am Donnerstag legt Walmart Zahlen vor. Das Unternehmen gehört ja zu der, man muss sagen, stetig wachsenden Liste an Häusern, die sich jüngst jetzt auch den Unmut von US-Präsident Donald Trump zugezogen haben, ne?
Ja, der Einzelhandelsriese hat im Mai gewarnt, dass er wegen der Zollpolitik des Präsidenten leider die Preise erhöhen muss. Trump sieht das natürlich anders. Er hat gesagt, Walmart habe im vergangenen Jahr, Zitat, Milliarden Dollar verdient und solle die Zölle, auch wieder Zitat, einfach schlucken.
Ja, das sagt sich natürlich leicht, ne?
Und wenig überraschend. So einfach ist es natürlich nicht, wie das Trump darstellt. Zwar stimmt es, dass gut 2/3 der Produkte, die Walmart in den USA verkauft, auch im Inland produziert werden. Dennoch hat Walmart-CEO Doug McMillon gesagt, das Unternehmen könne die massiv gestiegenen Einkaufspreise eben nicht vollständig absorbieren. Und er hat bereits gewarnt, dass die Profitabilität im gesamten Retail-Geschäft durch die Zölle sinken könnte.
Sieht man denn durch die Zölle schon erste Effekte?
Die Schwierigkeiten der Unternehmen, die machen sich tatsächlich in den Verbraucherpreisen bemerkbar. Also die Kernrate der Inflation hat im Juli um 3,1% angezogen und damit so stark wie seit 5 Monaten nicht. Analysten sind eben auch wegen dieser größeren Zusammenhänge sehr gespannt auf die Walmart-Zahlen am Donnerstag. Darin zeigt sich dann, wie robust der Konsum durch die US-Verbraucher wirklich ist.
Die weitere Terminlage in den kommenden Tagen ist übersichtlich. Am Mittwoch veröffentlicht die US-Notenbank Federal Reserve das Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 29. und 30. Juli. Und es gibt einen Zinsentscheid der schwedischen Nationalbank. Und am Donnerstag beginnt, wie erwähnt, die Wirtschaftskonferenz für Notenbanker und Ökonomen in Jackson Hole. Die wird bis Samstag dauern. Die wichtigsten Nachrichten aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft finden Sie immer unter börsen-zeitung.de. Da stehen auch die Links zu unseren Veranstaltungen und Podcasts und alle Infos wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Das wird der Fahrplan für die kommende 34. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Die nächste Ausgabe von 7-Tage-Märkte gibt es dann am kommenden Freitag wieder. Bis dahin wünschen wir Ihnen sonnige Tage. Vielleicht die letzten Tage, Philipp, waren fast ein wenig zu sonnig, oder?
Gut warm hier im Podcaststudio.
Hier immer noch mal mehr als anderswo, aber es ist ja für den guten Zweck. Am nächsten Freitag gibt es die nächste Episode. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin haben Sie eine gute Woche. Machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.